Bremen 2 Gesprächszeit.
Er war im Tatort schon Kommissar und Mörder. Er ist mit Matthias Schweighöfer auf der Leinwand in die USA gereist und mit Buldi Herbig aus der DDR geflüchtet. Unser Gast in der Gesprächszeit heute ist Friedrich Mücke und nicht wundern, wir duzen uns, weil wir uns auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Hallo Friedrich.
Grüße dich, hallo Mais.
Normalerweise finden Interviews ja in einem Studio statt oder man trifft sich in einem Hotel und redet da. Wir sind jetzt über eine Video-Chat-App miteinander verbunden und sitzen in verschiedenen Städten und sehen uns nur am Computerbildschirm. Strange, oder?
Ist strange, ist aber auch schon wieder fast so, als hätte man sich dran gewöhnt. In dem Moment, wo du es jetzt erwähnst, ist es, stimmt, hast du eigentlich recht. Und erste Frage an dich von mir, bin ich denn gut zu verstehen?
Bist gut zu verstehen? Weil ist das jetzt für dich auch so ein bisschen das neue Normal, so Videokonferenzen, Videochats, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten? So mal Skatabend oder irgendwie sich mit Freunden treffen?
Also das war jetzt, sagen wir mal, im ersten Moment, man hatte fast ein bisschen Hemmung innerhalb der Freundesgruppe, des Freundeskreises sozusagen. Wann ist denn eigentlich wieder diese Hausparty-App online und so? Wann geht ihr denn da alle wieder rein? Also man braucht natürlich, um das zu machen, ne? Also um dass es normal wird, meine ich, weil du nach dem Normalzustand fragst, brauchst du natürlich tatsächlich die Auflagen. Aber jetzt sind sie ja da und wir haben es auch innerhalb des Freundeskreises wieder kultiviert, uns virtuell zu treffen. Leider.
Ist das für dich auch eher eine Belastung? Oder ich meine, ist ja eigentlich ganz schön. Man muss nicht irgendwie 3 Stunden oder 4 Stunden irgendwie fahren, um Freunde im Thüringer Wald oder in Schwaben zu besuchen oder so.
Ja, also sagen wir mal so, die von mir aus Familienmitglieder oder Freunde, die du in anderen Städten hast, für die du jetzt länger reisen würdest oder so. Ja, was ist es denn jetzt? Da würde man denken, das fällt jetzt sowieso flach. Hast du recht. Vielleicht greift man oder könnte man, das habe ich jetzt aber auch noch nicht mehr, auch sozusagen die virtuelle Möglichkeit zugreifen, mit denen auch zu sprechen. Aber man macht es ja absurderweise dann doch mit denjenigen, die man sonst, ist gar nicht so absurd, die man sonst so in einer Bar treffen würde, in deiner Stadt. Also das sind jetzt aber mal die Jungs, mit denen wir jetzt ich in meinem Leben irgendwie nicht Skype, sondern eben Hausparty mache oder Zoome oder so. Das sind Leute, die wohnen irgendwie ein paar Blocks weiter. Also nicht Blocks, aber in einem anderen Bezirk oder so. Nicht in einer anderen Stadt. Also schön, weiß nicht, schön ist daran gar nichts. Schön ist, dass man irgendwie spürt, Leute, ihr habt Bock, dass wir uns sehen. Aber Durchführung, also von der Durchführung her finde ich das also überhaupt nicht cool.
Wir wollen in der kommenden Stunde virtuell reden über ganz analoge Themen wie Kino, Kinder und Corona, über Theater und darüber, wie es sich als Berliner in München lebt. Mein Name ist Marius Zekri, schönen guten Abend. Die Gesprächszeit auf Bremen 2, heute mit dem Schauspieler Friedrich Mücke. Wann war dir eigentlich klar, dass du Schauspieler werden wolltest?
Na, richtig klar. Bestimmt erst so zwischen 10 und 20 irgendwann, aber auch vor 10 gab es auch schon mal so einen Moment, wo ich dachte, das ist bestimmt ein toller Beruf und so. Mein Vater an der Bühne gearbeitet hat als Bühnenbildner und ich das schon mal irgendwie auch registriert habe, wer da irgendwie die Leute sind, die auf die Bühne gehen. Auch diese, die er gebaut hat, fand ich schon interessant. Und dann aber später dann das als so ein bisschen mich deutscher Film so ein bisschen interessiert hat, dass ich so dachte, ach krass, guck mal, es ist nicht nur eine Zauberkiste, dieser Fernseher, sondern man kann da vielleicht auch selber stattfinden. Als mir das mal jemand erklärt hat oder so bestimmt so in der Zeit, dachte ich, da hast du Bock drauf. Aber zugetraut oder so habe ich es mir, glaube ich, erst mit 19.
Ja, aber du hast ja dann auch erstmal eine Ausbildung als Erzieher gemacht. Schauspieler, Erzieher. Wie geht das zusammen? Was hat dich da irgendwie in die andere Richtung gezogen dann?
Also da gibt es ja eine ganz große Parallele, wo ich so sagen würde, Spiel oder Momente, die irgendwie wahrhaftig sein können oder wo wir uns was abgucken können, so als Schauspieler und auch Menschen, sind natürlich beispielsweise, wenn Kinder überrascht sind. mein Berufswunsch Erzieher, das war ja eben auch noch, das lief ja parallel so ein bisschen. Ich wollte auch unbedingt Erzieher werden, ne? Ich hatte da einfach mein Praktikum gemacht. Es war einfach so groß, dieses 3-wöchige Praktikum im Kindergarten, dass ich dachte, das machst du einfach dann beruflich. Egal, was da irgendwie an Hobby und Leidenschaft noch ist für Schauspiel und Theater und Laientheater oder Film, mich angefangen hat zu interessieren, aber eben sehr langsam so. So, und deswegen kam dann irgendwann, hat sich das einfach ein bisschen weiter durchgedrückt mit dem Wunsch, Schauspieler zu werden. Aber auf jeden Fall meine Eltern, die gesagt haben, mach mal deine Erzieherausbildung fertig. Das war ganz wichtig so. Und dass ich da diesen Schein habe, wenn sich dafür einer interessiert oder ich wieder Lust habe, könnte ich es im Grunde jederzeit machen. Das ist schon auch irgendwie, das hat mir auch ganz viel, im Übrigen ganz viel Unsicherheit genommen, so der Vergänglichkeit des Applauses von morgen gegenüber. Also das, wenn das irgendwann mal aufhört, dann okay, das ist da wahrscheinlich wahnsinnig schade, aber ich gehe nicht unter, würde ich mal denken.
Aber dann bist du ja, von deiner Erzieherausbildung auf die Ernst-Busch-Schule. Und da kann man kann ja sagen, das ist so ein bisschen der Rolls-Royce unter den Schauspielschulen. So ziemlich jeder Name, der heute auf irgendeinem Filmplakat steht oder in irgendeiner Fernsehsendung vorne im Vorspann steht, ist durch diese Schule gegangen. David Striesow, Julia Jentsch, Lars Eidinger, Michael Gwisdek, die neue Bremer Tatortkommissarin Jasna Fritzi-Bauer. Nur um mal so ein paar Namen zu nennen. Wie doll ist denn dir da eigentlich die Muffe gegangen, als du da zum Vorsprechen hingegangen bist?
Das erinnere ich ja gar nicht mehr so gut. Also wahrscheinlich ist sie mir doller gegangen, als ich zum zweiten Mal zum Vorsprechen gegangen bin, weil ich ja erstmal den ersten Ansatz irgendwie zwar, erste Runde zwar schaffte, aber die zweite Runde nicht und dann erstmal raus war und dann hieß, da kannst du nächstes Jahr wiederkommen. Ich wollte das unbedingt machen, ging mir dann beim zweiten Mal ein bisschen mehr die Muffe. Weil dann wäre es so gewesen, dann hätte ich diese Schule nicht, dann hätte ich da tatsächlich de facto nicht mehr studieren können, hätte ich das zweite Vorsprechen nicht gewonnen. Also ich sehe mich da so, wenn ich da auf mich drauf gucke heute und da war ich ja 21 oder 22. Ich hätte das total weggesteckt und dann wäre ich in eine andere Schule gegangen. Ich würde denken, ich hätte jetzt trotzdem hier gesessen oder ich hätte irgendwie meinen Weg gemacht. Also so, ich will gar nicht so fertig klingen, aber das sind so Dinge, ich habe immer irgendwie, ich weiß nicht, ich habe auch andere Niederlagen gehabt. Also ich habe auch andere Vorsprechen nicht gewonnen. So, und da habe ich auch nicht gedacht, Mist. Also das geht schon, das ging schon immer irgendwie weiter.
Aber gab es da irgendwie sowas wie Ehrfurcht oder ganz viel Selbstvertrauen oder Mut, wenn man sich diese ganzen Namen, die durch diese Schule gegangen sind, die diese Schule absolviert haben, anhört und sich dann da bewirbt?
Nee, weil ich immer ein Gefühl hatte, also August Diehl war zum Beispiel damals ein großer Name für mich, wo ich wusste, der war auf dieser Schule und auch Matthias zu Zeiten, wo ich den noch nicht kannte, der hat auch vor mir da studiert, also Schweighöfer. Und ich habe einfach gedacht, komm Leute, ganz ehrlich, also nicht, dass ich es besser kann, aber ich bin doch genauso, ich verstehe voll, dass ihr da seid, ich bin doch genauso einer. Nicht, also den, die da wollen, der da hinpasst, der das selber will, wenn ich es genug will, dann wird es schon hauen, also so. Nein, keine Ehrfurcht und von mir aus, wenn das die Namen, die du aufzählst, zu Recht. Also sie haben es irgendwie geschafft und dann gibt es tausend andere, die spielen an 10.000 anderen Häusern und kommen alle nicht hoch und wir werden sie alle nie sehen, außer wir gehen in die Theater, wenn sie wieder auf sind. Da gibt es schon noch auch richtig gute Leute. Also wir sind ja gar nicht unbedingt der Nabel. Ja? Also, aber dass sowas einen jungen Mann vielleicht auch ehrfürchtig oder Ehrfurcht einflößen lässt oder sowas, das ist ja auch irgendwie, verstehe ich auch total. Aber es ist, also nein, da muss man, finde ich nicht so entscheidend. Also ne, war bei mir nicht so.
Für dich ging es dann ja danach auch direkt ans Theater, also aus der Schule dann quasi gleich das erste Engagement. Und dann kam ja auch kurze Zeit später schon das mit dem Film, ne? Also 2007 warst du fertig mit der Schule, 2010 dein Filmdebüt. Ging das dann quasi so in einem Rutsch durch vom Theater vor die Kamera?
Ja, ging in einem Rutsch durch, aber ich sag auch, also ich meine, das war so, weil du sagst, Rolls-Royce unter den Schauspielschulen. Wenn du in dem Rolls-Royce unter den Schauspielschulen drin bist und absolvierst, willst du auch unter den Ferrari der Theater kommen. Dass das mir nicht gelang, war offensichtlich. Und da eine gesunde Selbsteinschätzung zu haben und vielleicht zu sagen, gut, wenn ich nicht in den Ferrari steige.
Was wäre der Ferrari gewesen? Schaubühne oder?
Genau, muss man so unserer Zeit noch benennen. Also ich habe ja 2007 absolviert, das war das Deutsche Theater in Berlin. Oder das Hamburger Schauspielhaus. Und vielleicht noch die Wiener Burg, aber da ging schon wenn es da hieß, ja, fang da mal an, da gehst du unter, die fressen dich auf. Also, für mich war wichtig zu spielen. Das müssten mir aber auch so zwei, drei Leute sagen, dass du, Fiete, du, Friedrich, ne, du willst doch nicht irgendwie Wasserträger sein, hinten von links nach rechts laufen, sondern du willst eine große Rolle, die kriegst du am Münchner Volkstheater, zieh doch nach München. Und ich fand das alles geil. Ich habe das alles addiert und dachte, komm, dann machen wir das. Und wenn das jetzt 3 Jahre sind, dann sind das jetzt 3 Jahre und dann sehen wir weiter. Und das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Also das war, ey, wir haben nicht die geilsten Sachen gemacht am Volkstheater. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe immer gedacht, wir fahren zum Theatertreffen damit. Ist auch gut, oder? Oh Gott, ey, wirklich. So, aber so ist vielleicht auch nicht nur lustig, sondern. Also so funktioniert ich wahrscheinlich auch ganz gut. Ging ja weiter. Ich habe dann auch irgendwann gesehen, das ist nicht da, wo ich bleiben will, auf jeden Fall. Aber das war ein super Start.
Naja, spielen, du hast gesagt, du willst spielen, das hast du dann danach ja irgendwie relativ zügig halt auch im Film und im Fernsehen gemacht. Sehnst du dich manchmal an die Theaterzeiten zurück oder sagst du, Film, Fernsehen, das bringt genügend Kohle, das ist nett, das macht mir mehr Spaß?
Nee, dieses Theaterthema ist deswegen ein bisschen verschwunden, weil ich mich, also es hat aufgehört für mich, mich auf der Bühne wohlzufühlen, dass mir die Nachmittage einfach zu sehr zu stressig gerieten, dass ich immer dachte, jetzt musst du heute da unten auf die Bühne, oder oben auf die Bühne gehen, die gucken dich alle an. Also alles, was man sonst über Theater so auch von den, vielleicht von den anderen hört, die es noch tun, also die sagen ja 10 andere Sachen, wenn man dann länger mit ihnen redet, warum sie es wirklich machen und so weiter, aber immer diesen Live-Moment beschreiben als das einzig Wahre und so, das und immer wieder anders machen können, das kann ich alles, das sehe ich alles. Also war auch nicht meine Erfahrung, ja. Ich fand immer, dass alle immer versucht haben, in der gleichen Verabredung zu bleiben und ne, dass sich das von Tag zu Tag unterscheidet, ja. Aber mir war das irgendwann in dem Fall, wo ich da war, auch einfach zu langweilig. Und habe mich nicht mehr wohlgefühlt und fand einfach auch, dass ich, sagen wir mal, auch mehr konnte, mir mehr getraut habe, mich besser ausdrücken konnte mit der Kamera. Ich habe einfach mit der Kamera und dieser Art zu arbeiten, man kommt als Team filmmäßig 40 Tage zusammen und sagt dann Tschüss, auf Wiedersehen oder auf Nimmerwiedersehen. Wer bleiben will, der bleibt. Oder wenn ich noch sehen will, der bleibt. Aber dieses feste Engagement an einem Haus, wo es so ein bisschen auf Zwangsbeziehungen fast schon hinausläuft, manchmal, das konnte ich nicht mehr. Also deswegen, ich fand immer wieder gut diese Trennungen. Und deswegen bin ich auch beim Film geblieben. Also weiß ich nicht, es liegt mir auch mehr. Mir liegt halt mehr das kleine Spiel. Ich will gar nicht so groß für die 10. Reihe da hinten einen Arm in die Höhe reißen und einen auspacken und sagen, das ist jetzt meine artifizielle Verstellung. Also ich will gar nicht das Theater negieren. Ich gehe ja doch gerne ins Theater und so. Aber es ist halt nicht mein Way, so zu spielen. So. Und das musst du halt irgendwie schon im Theater machen oder musst eine Lust haben, sowas zu entwickeln. So, das habe ich einfach nicht mehr gehabt. So.
Soweit bis hierher im Gespräch mit Friedrich Mücke. Die Gesprächszeit hier auf Bremen 2 geht gleich weiter. Der Schauspieler Friedrich Mücke, heute zu Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Man kennt ihn aus dem Film und aus dem Fernsehen, etwa aus dem Film Friendship, mit dem er seinen großen Durchbruch hatte, aus Russendisco. Und dann hast du irgendwann einen Anruf bekommen, auf den eigentlich viele Schauspieler ihr Leben lang warten, die wenigsten kriegen ihn. Der MDR war dran und wollte, dass du Tatortkommissar wirst und du warst dann ja nebenbei auch nochmal in einem Tatort als Mörder zu sehen. Ich glaube, es gibt nicht so viele Kollegen, die sowohl Mörder als auch Kommissar gespielt haben im Tatort.
Das könnte tatsächlich sein. Das wäre mal interessant zu recherchieren, wie es da alles gab. Oder irgendwelche Comebacks hatten, vielleicht als Mörder nach 20 Jahren oder so. Nö, ich habe das innerhalb von 5 Jahren erledigt. Das stimmt. Habe mal einen Tatort angefangen, habe ihn aufgehört, kam zurück als Mörder und bin wieder weg.
Deine Tatort-Karriere war ja relativ kurz. 2 Folgen, dann warst du schon wieder raus aus dem Bus. Woran ist es gescheitert?
Ich glaube, das scheiterte schon an mehreren Dingen. Also, ich würde mal auch ganz stark zu dem Zeitpunkt dann doch ein bisschen nicht unkommunikative Art und Weise, aber so, ich wusste viel nicht, wie, was ich sagen will von dem, was ich wollte, wie ich es auch ankündige oder wie ich es durchbringe. Ich war mit den Arbeiten, wie wir sie angefangen hatten, nicht unbedingt nur glücklich, sondern ich fand vieles verbesserungswürdig und war aber auch nicht wirklich in der Lage, das zu artikulieren. Oder ich war vielleicht zu spät damit oder so. Und dann kam mir aber auch vor oder fiel mir auf, dass also ich wollte es ja unbedingt machen. Ich habe ja auch ja gesagt, so schnell wie keiner. Also oder das weiß ich ja gar nicht, aber ich habe zumindest das Angebot gehabt und habe jetzt hab nicht wahnsinnig lange überlegt und hatte ja auch eine Vision davon so. Aber ich fand, dass die sich nicht so erfüllt hatte und das hatte dann auch mit so einer späteren Einsicht darauf zu tun, in welchem Alter ich das angenommen habe. Natürlich war die ganze Idee, war ja klar, dass irgendwie die jüngsten Kommissare der Republik jetzt entstehen sollten und so weiter. Hat ja auch geklappt, hat ja wirklich geklappt. So, aber ich brauchte auch noch ein paar neue Sichtweisen darauf, dass das vielleicht auch eher, also so der Kommissar vielleicht auch ein Job ist, der Männern oder auch Frauen in einem höheren Alter irgendwie besser steht, sage ich mal. So. Und das trifft tatsächlich auf, das ist dann vielleicht eine Geschmacksfrage oder eine Ansichtssache. Und das hat sich bei mir auf jeden Fall verändert, von dem Zeitpunkt, wie ich diese Sache zugesagt habe und wie ich dann weg wollte. Also das passte dann auch für mich, zu sagen, ach, ich glaube, ich habe es ein bisschen jung begonnen.
Hoffst du dann nochmal auf einen Neustart irgendwo anders als Tatortkommissar oder ist das Thema für dich erstmal soweit abgehakt?
Nee, zurzeit ist das für mich abgehakt, dass ich dann sowas mache, wie als Mörder irgendwie auftrete und überhaupt in dem Format stattfinden, lag dann mehr an der Improvisation, an diesem Ansatz der Improvisation, dass Jan-Georg Schütte Lust hatte, einfach mal uns in so einen Impro-Kosmos zu schmeißen
Im
und dass
Tatort
das
das
in Tatort
Team,
stattfindet.
wo ihr dann
Genau,
mit
also ich bin dann eher,
dem Dortmunder Team.
genau,
Ja,
zwei,
ja.
drei erfundenen Kommissaren oder zwei erfundenen
Ja,
Kommissaren, aber mit, sagen wir mal,
ja.
auch Größen, die es schon gibt, eben also Dortmund oder Münster zusammengekommen sind und da auf Impro-Basis haben wir da Drehbuch kann man ja gar nicht sagen, eine Geschichte gespielt, die sich so ergeben hat, wie sie sich halt dann ergeben hat. Also ein totales Tatort-Experiment und da bin ich dann auch eher jetzt als Zuschauer auch geschmacklich oder als Draufschauer auf die ganze Sache so. Ich bin da mehr im Experimentier oder ich mag mehr den experimentierfreudigen Tatort als den klassischen Krimi-Case so. Und Also deswegen, nicht deswegen ist für mich das ein bisschen History oder Geschichte oder will es nicht mehr machen. Es müsste sich, keine Ahnung, warum, also hier wie bei Moreau oder so, ja, der, bei, also den, der Tutuku in Hessen spielt oder so. Also wo einfach der einzelne Kommissar dann der Hauptattrakteur ist, dann würde ich es machen. Vielleicht. Vielleicht.
Gut, den Tatort, also den Kommissar hast du jetzt und du sagst, du fühlst dich vielleicht noch ein bisschen jung dafür. Spielst du dann lieber den Mörder, den Bösewicht?
Nee, jetzt gibt es ja auch diese Dexter-Figur. Ich glaube, der ist ja beides in einem sogar. Das finde ich auch interessant. Also Detective und Mörder kann man ja auch sein. Also daran würde ich es nicht festmachen. Ich würde es eher an so Lebensgeschichten festmachen, die Figuren haben. Also auch ein Kommissar kann ja super interessant sein, auch wenn er weder evil noch nur der Gute ist oder so. Es müsste einfach, weiß ich nicht, da müsste vielleicht irgendwas Besonderes haben. Wobei, oder es müsste dann auch zeitgeistmäßig total sitzen. Das ist, ich kann mir jetzt 10 Sachen ausdenken, die in 5 Jahren total langweilig klingen. Das müsste dann einfach mit dem Zeitgeist vielleicht auch was zu tun haben.
Machst du da eigentlich einen Unterschied, wenn du dir Sachen anguckst, ob das jetzt Kino oder Fernsehen oder jetzt in Corona-Zeiten sehr beliebt Streaming ist?
Ich glaube, ich mache mir tatsächlich, das fällt mir aber gerade erst bei der Frage auf, ich mache mir total viele Gedanken um das, wie sowas zustande kam. Also, weil ich mir bei einer Kinoproduktion irgendwie, sagen wir mal, aus der Erfahrung, die ich habe, erstmal sicher sein kann, dass da viele Tage und viel Zeit für war. Wenn ich ein durchgepushtes, durchgedrücktes Streaming-Ding auf Netflix sehe und merke, wie da Qualität verloren geht, weil viel schnell gemacht wird, dann habe ich ein Problem. Also, dann finde ich, dann, sagen wir mal, gucke ich mit einer gewissen Anstrengung oder so, oder mit einer gewissen, also mit dem Wissen darum auf diese Sache. Und dann braucht es schon sehr viel, um dass das Wie mich dann von diesem Was erlöst. Und ganz gerne gucke ich wirklich alte Sachen. Also ich gucke jetzt, also was Serie angeht zum Beispiel, sage ich, modern hat es mich komplett überfahren. Ich kann nicht mehr, es ist zu viel. Ich weiß nicht, was ich wählen soll, auch wenn sie sagen, guck das, guck das. Ich gucke Hausmeisterin, ja. Oder ich gucke, also Kiro ja zum 8. Mal, aber so, ich guck 80er und auch halt zurück, ne, und verbesserlichen und so. Ich gucke halt das jetzt.
Wow, ein Herz und eine Seele.
Ja.
Ekel Alfred.
Warum auch nicht?
Ja.
Ja.
Meine, vor allen Dingen, du musst dann jetzt ja auch quasi auf YouTube oder auf Streamingdienst oder aufs Fernsehen ausweichen, weil Kino geht gerade nicht. Wie stark fehlt dir das?
Ja, also ganz ehrlich, mir fehlt das gar nicht so krass. Das liegt daran, dass ich jetzt, sagen wir mal, ich bin vielleicht Schauspieler und in der Branche unterwegs und ich bin gerne ins Kino gegangen, aber ich merke, wie es anderen immer, also die wirklich so das verkörpern, was ich vielleicht auch verkörper, Kollegen, bla, Leute, die mit mir spielen, denen fehlt das viel mehr. Also das ganz klar, das hat ja auch erstmal nichts zu heißen. Erzählt mir auf jeden Fall was über mich. Andersrum wäre es auch komisch, also es ist einfach so, mir fehlt es auch nicht so sehr, weil ich so oft gar nicht im Kino bin. Ich bin gerne im Kino und ich möchte auch, dass es wieder aufmacht. Je länger das dauert, irgendwann wird es mir auch. Also ich werde da, also irgendwann, noch bin ich irgendwie mit so einer Hoffnung ausgestattet, dass ich so denke, wird schon wiederkommen. Aber was natürlich daneben Kacke ist, dass Leute zumachen müssen. Da habe ich dann wiederum Mitleid oder denke, ach du Scheiße, oh Gott, wie kann man das denn retten und so. Aber mir selber so fehlt es echt extrem wenig. Also mir fehlt es gar nicht so sehr.
Der Schauspieler Friedrich Mücke in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2. Wir reden gleich weiter. Danke bisher. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 heute mit dem Schauspieler Friedrich Mücke. Deine Frau ist ja auch Schauspielerin. Ihr habt jetzt 3 Kinder. Wie teilt ihr euch auf? Ist da tatsächlich deine Frau die Vollzeitmama und du gehst das Geld verdienen oder habt ihr da eine andere Lösung gefunden?
Nee, das ist sozusagen, es gibt, wenn ich von einer Lösung spreche, würde ich mal sagen, es gibt so gesehen keine. Wenn man aber sagen will, sprech mal von einer Lösung, dann sage ich, ja, wir haben mehrere Ansätze und die sind bedingt durch Auftragsphasen, also Auftragslagen vielmehr. Ja? Wer hat denn jetzt den nächsten Job und warum? Also was wir nicht hätten, wir hätten nicht das Problem, dass wenn sie arbeitet oder so, dass ich dann sage, das geht nicht. Es muss aber auch sozusagen dafür gesorgt sein, dass wenn der Mann, in dem Fall ich, lange arbeiten geht, muss sie das alles allein zu Hause stemmen. Kann sie es? Schafft sie es? Müssen wir jemanden dazu holen? Wo sind die Großeltern? Ach, in anderen Städten. Ah, da müssen wir vielleicht nicht Au-pair, aber sagen wir mal, ne? Also wir haben genug Backup geschaffen in den Jahren. Jetzt die Älteste ist ja 9, also sozusagen genug Backup geschaffen in der Stadt, dass wir da eine Unterstützung, also dass sie auch oder ich in dem Fall auch eine Unterstützung kriegen, wenn sie viel arbeitet. Es sich nicht übel zu nehmen. Es immer noch als wichtig anzusehen, dass man beruflich was erreichen will. Es in den Einklang zu bringen und darüber zu sprechen, was man als Familie auch schaffen will. Und wo sich's beißt und wo sich's nicht beißt, das immer auszusprechen. Das sind schon Sachen, die man nicht vergessen darf. Das gelingt uns auch nicht immer, sage ich ganz ehrlich. Da haben wir genug dran zu knabbern. Aber es ist nicht so, dass es uns diese Idee kaputt macht, was wir wollten mit unserer Familie.
Auf der anderen Seite ist es ja so, als Schauspieler muss man ja im Gespräch bleiben, weil das bestimmt ja ein Stück weit auch den Marktwert. Wenn man dich lange nicht sieht, dann wirst du vergessen. Und das wird deiner Frau ja wahrscheinlich genauso gehen. Wie löst ihr dieses Problem, dass ihr quasi gleichzeitig eure Familie habt, euch beide um eure Kinder kümmert, auf der anderen Seite aber doch irgendwie so weit im Gespräch bleibt, dass die Aufträge nicht irgendwann ausbleiben, wenn man denkt irgendwie, ach du, der Friedrich, der ist jetzt ja glücklicher Papa oder seine Frau, die ist jetzt glückliche Mama.
Das ist nicht so einfach. Das stimmt, ist eine Frage, die aber auch für uns eine Frage ist, die sich immer nur dann beantworten lässt, wenn eine Auftragslage überhaupt kommt, also dass überhaupt was aufgeht, dass jemand sich für einen interessiert, sagt, ah, guck mal, mit dem können wir doch arbeiten oder mit ihr können wir doch was so, und dann geht sie da ins Casting und er geht da ins Casting und gewinnt oder er verliert. Das ist einfach da muss man auch ganz klar sagen, wir haben uns genau diesen Prozessen auch unterworfen und verschrieben, dass wir es, ach so, das stimmt ja gar nicht unbedingt. Es gibt ja auch Leute, die machen es alleine, nämlich Caroline Herfurth, die schreibt den eigenen Film so, also, und macht Regie, ne? Also, da ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie man es auch machen kann, wenn man die Talente spürt, und das Potenzial, dass man eben davon nicht abhängig ist. Und das hat jetzt weniger mit Männer- und Frausein zu tun, vielleicht insofern, als dass Frauen und werdende Mütter entweder gerne zu Hause bleiben oder zu Hause gerne bleiben, gesehen werden sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich so ein bisschen daran problematisch finde, dass man immer glaubt, vielleicht sind die Mütter, die gerade Mütter werden, gerade im Schauspielbereich, irgendwie die, die dann auch zu Hause bleiben und dass man, also warum soll man sie denn überhaupt vergessen? Das ist ja, du sagst, du hast ja ein Marktgesetz schon benannt am Anfang, hast gesagt, der Marktwert bestimmt das insofern, wenn du dich sehen lässt und wenn du ein bisschen im Gespräch bleibst und so, das wäre auch schon schlimm. Also es ist tatsächlich so, aber es nervt uns natürlich genauso. Warum kann man nicht mal 5 Jahre nicht da sein und zurückkommen? Warum ist man dann weniger talentiert? Aber es ist, du hast ja recht, es sind Marktgesetze, gegen die kann man sich auch nicht wehren. Aber es gibt da, keine Ahnung, wir gehen damit um. Wir haben uns dieser Situation auch in gewisser Weise so verschrieben. Wir sind erstmal abhängig von den Angeboten der anderen oder der Nachfrage der anderen.
Wie erklärst du Corona? Wie erklärst du diese ganzen Kontaktbeschränkungen auch, dass man nicht ins Kino gehen kann? Wie erklärst du das deinen Kindern?
Ah ja, das fängt ja schon an bei, warum kann sie die eine Freundin heute nicht treffen oder warum könnt ihr euch alle nicht zu fünf treffen? Also, und ja, solche Sachen wie nicht ins Kino können. Das ist jetzt schon mal mehrmals aufgefallen, dass wir nicht ins Kino gehen mit den Kindern. Das stimmt, weil mit denen haben wir es irgendwie öfter gemacht, als dass man irgendwie so abends so dachte, ah, mir fehlt, ich gehe jetzt mal alleine oder als Paar oder wie auch immer und mit Freunden. Dass es mit den Kindern so fehlt. Nee, das ist immer so, wie es ist. Also wir sagen so, wie es ist. Es ist nicht genehmigt, die Dinger gehen nicht auf, also wird kein Film gezeigt. So, und dann, ich sag mal, die sind noch ein bisschen kleiner, aber würden da jetzt Nachfragen kommen, wenn würden da längere Gespräche sicherlich draus entstehen. Und ich kann nur hoffen, dass wir die in 5 Jahren nicht führen. Also weil alles so bleibt, wie es ist und wir ständig von Lockdown zu Lockdown springen. Also kann ich mir auch kaum vorstellen, das wird ja langfristig, wenn das so bleibt, was auch mit der grundsätzlichen Kinolandschaft machen. Also wer macht denn überhaupt noch im Kino auf? Wenn man sich das durchdenkt und sich mal die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, ist das schon alles ganz schön tragisch. Also da merke ich dann auch, da hätte ich jetzt gerne lieber geantwortet, mir fehlt das Kino total, weil mir das im Herzen schon wehtut, ja. Weil ich ja Leute kenne, die auch ein Kino haben oder weil ich ja tatsächlich selber auch gerne im Kino bin. Ich bin halt nur nicht so oft im Kino. Und das sage ich dir jetzt, und ich habe auch gemerkt, das ist jetzt auch ein Satz, der geht halt auch an die Welt da draußen, ne? Im Grunde müsste man sagen, mir fehlt das Kino total.
Was fehlt dir denn ansonsten noch? Weil ich meine, es sind ja nicht die Kinos dicht, auch die Museen sind dicht.
Mir fehlen einfach mehr Konzerte. Ich entdecke irgendwie neue Musikkünstler. Das ist einfach so mein Steckenpferd. Noch vor dem Kino ist halt Musik und ich entdecke einen neuen Künstler oder so und ich gehe gar nicht mehr auf die Tourtermine. Ich habe sofort, immer wenn ich jemand Neues gesehen habe, dachte, das guckst du dir live an. Immer geguckt, wann kommt die her, wann ist es da, wann kriege ich immer meine Songkick-App irgendwie da reingespielt, ah, der ist in deiner Nähe und so. Das ist krass. Das fehlt mir total, auf Live-Konzerte zu gehen. Das ist so, da werde ich dann leidenschaftlich und denke, ach du Scheiße, also wie soll das denn werden? Jeder Kabarettist, also Leute, denen das Live-Publikum fehlt, ja. Also das ist insofern auch dem Kinofilm gegenüber unangebracht, das da nicht mit reinzuzählen, weil natürlich die Live-Audience für die ja auch eine Live-Audience ist. Zuschauer, die ein Ticket zahlen. So, ganz einfach. Und das ist genauso schlimm, also garantiert. Also so. Und ich aber selber vom Erlebnis fehlt mir mehr das Konzert.
Du legst ja auch selbst auf, ne? Fehlt dir das auch? Weil du
Ja, ich mache.
kannst jetzt ja auch nicht mehr öffentlich irgendwie Party machen, dich hinter das DJ-Pult stellen und sagen, so Leute, tanzt mal.
Ja, das fehlt mir aber nun wiederum nicht so sehr, weil das habe ich einfach nicht so oft gemacht. Aber ich sag, das fühlt sich gerade an, als wäre das nie mehr möglich auf eine Art. So gibt's das ja. Das hat so ein bisschen, wann ist es denn soweit oder so, ne? Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Resthoffnung. dass wir bald wieder irgendwie auch zusammen irgendwie mit meinem Partner da, dass wir da mit Saus und Braus auf der Bühne stehen können. So heißen wir, ne? Saus und Braus. Also, aber es ist, ja, es ist krass, Mann. Es ist schade, aber eher fehlen mir Gespräche mit Leuten, in die Bar zu gehen, in die Kneipe, ins Restaurant. Das sind so Sachen, die sie liegen noch vor dem DJ-Dasein. Ja, oder ja, so ist halt so. So hat ja jeder seine Vorlieben, ne?
Sagt der Schauspieler Friedrich Mücke hier auf Bremen 2. Wir sprechen mit dem Schauspieler Friedrich Mücke heute Abend in der Gesprächszeit hier auf Bremen 2 über sein Leben, seine Leidenschaften. Schauen wir noch mal ganz kurz ein bisschen auf deine Kindheit, weil du bist ja geboren in Ost-Berlin, im Prenzlauer Berg. Bist du aufgewachsen, wenn ich das richtig gelesen habe? Und heute ist das ja fast schon berüchtigten Hipsterviertel mit einer hohen Dichte an teuren Kinderwagen und laktosefreiem Mandel-Cappuccino. Wie war das damals in deiner Kindheit?
Ja, das waren so die letzten Jahre, muss man ja sagen. Also ich bin ja 81 geboren und wenn ich da wirklich eine aktive Erinnerung habe, dann sind das ja wirklich so, fand ich ganz spannend. Hat letztens einer gefragt, was ist denn deine erste Bewegtbilderinnerung? Also anscheinend sei das für denjenigen, und da muss ich kurz überlegen, stimmt, habe ich eigentlich so in den ersten Jahren, waren das Fotos? Und geht irgendwann eine Bewegtbilderinnerung los? Egal, auf jeden Fall finde ich, wenn ich da so an Prenzlauer Berg in den 80ern, also in dieser, also als Kind, das muss man jetzt immer noch mitbekommen, dass ich da 6 war oder 7 oder so, ja, wo ich da irgendwie solche Erinnerungen habe. Dann sind natürlich, das sind bestimmt auch Abgleiche mit Fotos, die ich kenne aus der Zeit Harald Hauswald und so, den ich mir dann natürlich über die Jahre immer öfter angeguckt habe, ein Ost-Berliner Fotograf, der viel fotografiert hat. Also schwarz-weiß, so schwarz-weiß war es irgendwie. Die Häuser waren halt wahnsinnig grau. Und im Übrigen glaube ich, oder es ist so ein Gefühl von mir, dass vor 10 Jahren, vor 15 Jahren Berlin auch noch viel grauer war. Also es wird irgendwie, also bunter nicht im Sinne von Multikulti, sondern es wird so bunter, auch weil die Fassaden alle bunter werden, ja. Da war auf jeden Fall in den 80ern alles so ein bisschen braun, ein bisschen bröckelig, bisschen kaputt, mit Außenklo, sehr einfach, sehr klar, die Geschäfte waren irgendwie da. Also ich sehe heute auch nicht so. In Prenzlauer Berg sind ja immer noch kleine einzelne Läden und so, vielleicht sind es Ketten, also Bioladenketten oder so, vollkommen in Ordnung.
Und wenn du heute wieder hinfährst, wirst du dann nostalgisch, melancholisch?
Was ist denn der Unterschied zwischen Nostalgie und Melancholie? Ich stelle mich immer gern vor den Hauseingang, wo wir gewohnt haben. Und lass so ein paar Filme abfahren. Aber ob da heute so ein teurer Kinderwagen durchfährt, also das ist mir ehrlicherweise irgendwie egal. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, so, weil das ja auch genau mit so Verdrängung zu tun hat, also von Subkultur, was ja einfach da schon auch war. Ne? Nur kann ich das als Kind nicht so genau erinnern. Ich weiß es vom Prenzlauer Berg, dass da einfach auch eine große Künstlerszene war. Ich glaube, sie ist da nicht mehr und die mussten sich andere Orte suchen und so, was ich nicht so toll finde, aber ich habe auch kein Feuer in mir, dagegen anzubrüllen und zu sagen, also weiß nicht, ich finde den Prenzlauer Berg in irgendeiner Art und Weise immer noch, vielleicht weil ich da geboren wurde oder so, ich finde das immer noch einen annehmlichen Platz. Ich kann da gut sein. Ich kann da jetzt mit 40 gut sein. Ich weiß nicht, wie es heute 20-Jährigen geht. Ob das oder als wir damals 20 waren, fanden wir es ein bisschen, da fanden wir es ein bisschen, waren wir gerne, aber da ging das ja gerade, da war gerade so eine bestimmte Entwicklung los, die fanden wir ungeil. Also Reiche nehmen sich hier Häuser, die sollten doch eigentlich für Künstler und so. Aber das ist, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich die Geschichte jeder Großstadt heutzutage so.
Und heute, da lebst du in München und es gibt ja diese Klischees, dass Bayern und Berliner, naja, dass die halt nicht nur beim Bier Differenzen haben und Unterschiede. Kannst du das bestätigen? Oder anders gefragt, wie bist du denn in Bayern aufgenommen worden als Preuße?
Mit einem bewusst gesetzten Blick um den Unterschied, wie auch immer der lautete, das hat man dann in den einzelnen Beziehungen unterschiedlich entweder erfragen müssen oder mitbekommen oder so. Aber oft genug war das auch egal. Für mich war es irgendwie nicht so egal. Ich fand immer interessant, auf die andere Kultur zu stoßen, denn ich finde, dass sie in gewisser Weise da schon auch vorhanden ist. Also da wird auch anders mit, da wird mit, ach, es gibt es auch in Berlin, aber ich sag mal, mit so einem Brot wird anders umgegangen. Ein Brot ist ziemlich wichtig in Bayern, ja, so. Und ein Bier ist ziemlich wichtig in Bayern. Und ich mag das. Ich finde sozusagen den Umgang mit der eigenen Geschichte, der gefällt mir, oder einem Traditionsbewusstsein, das ist einfach was mir gefällt. Das gefällt mir auch in Berlin und es gefällt mir auch nicht nur und so. Es gibt genug, was einen dann stören kann, aber um so einen Unterschied zu wissen, wie man als Berliner schon spricht, wie man als Bayer spricht, wie man als Berliner schimpft oder als Bayern schimpft oder so, das sind Sachen, die machen Spaß, auch den festzustellen, den Unterschied, und sich darüber auszutauschen. So.
Also für dich ist München jetzt zu Hause?
Ja, für mich ist München zu Hause. Aber richtig heimatlich wird es halt hier, wenn ich. Ich gucke hier übrigens aus, wenn ich den Vorhang jetzt wegziehen würde, da ist da dahinter der Fernsehturm. Und der bedeutet mir schon sehr viel. Also da, das ist einfach mein, weiß nicht, ist wie so ein alter guter Freund tatsächlich. So, und da werde ich so ein bisschen, da werde ich melancholisch und denke, ach, vielleicht ziehst du irgendwann nochmal nach Berlin. Hier gehörst du her, hier hast du deine Wurzeln, deine Familie hatte ihre Wurzeln. Also da komme ich wieder auf sowas Traditionelles. Ich finde es eigentlich gut, auch da zu sein, wo meine Mutter geboren wurde oder so. Ja.
Nun hast du gerade dein Alter schon angesprochen, hast schon gesagt, du bist 40.
Ich habe, glaube ich, auch vom 39 oder vom 35. habe ich gesagt, ich bin schon 35. Ich mache das, find das eine geile Grenze gerade. Ich finde so, es ist so, ich wäre jetzt gern lange in dieser Phase noch. Aber mir ist das ziemlich bewusst, mit mir macht das was. Ich steppe in so ein neues Mannesalter.
Also jetzt in das, was ist Reihenhaus- und Bausparvertrag oder was für ein neues Mannesalter? Oder hast du Angst vor dem Älterwerden?
Ja. Also vor diesem Älterwerden Angst nicht, aber so, ich habe auf jeden Fall eine Registrierung dessen, dass ich so sage, ich zähle jetzt, ich fange irgendwie an, rückwärts zu zählen. Das müssten eigentlich Leute machen, die viel älter sind als ich. Aber es ist so ein bisschen, also das habe ich drin. Ich werde auch gar nicht traurig dabei sein. Ich finde es eher geil, weil ich will endlich ein bisschen auch dieses Jungenhafte. Deswegen habe ich jetzt nicht den Bart. Das jetzt nicht denken. Aber ich will so was Jungenhaftes auch ein bisschen verlieren. Klar, ach, Bausparvertrag habe ich gar, also das ist ja, nö, das interessiert mich weniger, aber. Mehr so wachsen, ey, bin ich jetzt schon so weit und sowas? Also bin ich jetzt so ein Mann, der ich sein wollte? Und diese Frage, ich finde, sagen wir mal, das Attribut Mann finde ich super. Es muss aber stimmen zu dem, was man sieht und was andere erleben dürfen oder was ich vielleicht auch von mir kenne. Ich bin einfach jetzt gerade lieber weniger ein Junge als ein Mann. Und wenn mir jemand sagt, du bist ein Mann, dann habe ich vielleicht noch gar nicht unbedingt so ein Bild von mir und so. Und die Zahl 40 manifestiert es in gewisser Weise ein bisschen. Hilft mir, das zu glauben.
Das klingt so ein bisschen, als würdest du dich manchmal in deiner Haut nicht so wohlfühlen als junger Mann oder als Mittelaltermann.
Es ist einfach, ich weiß nicht, wohl ist alles super, weil es bewegt sich. Also, das kann, weiß ich nicht, das kann ich gar nicht, weiß ich nicht. Das wird mir jetzt, kann ich nicht genau beschreiben. Das ist einfach, oder ich fühle mich auf keinen Fall unwohl, das nicht. Aber ich merke, weißt du, andere Leute wachsen ja, machen diese Schritte vielleicht schneller. Und ich habe einfach genauso viel Zeit, weil für mich geht ein Jahr von 39 zu 40 genauso schnell wie bei einem anderen. Ich verquatsch mich jetzt. Ich erzähle jetzt Kram, weil ich gar nicht weiß, was ich darauf an. Oder ich weiß gar nicht, was ist denn die Frage? Ich fühle mich auf jeden Fall nicht unwohl.
Okay, das war die Antwort darauf. Dankeschön, Friedrich Mücke, unser Gast in der Gesprächszeit heute Abend hier auf Bremen 2. Schön, dass wir reden konnten. Und wenn Sie wollen, dann können Sie die Sendung auch nochmal bei uns im Web auf bremen2.de oder in der ARD-Audiothek nachhören. Mein Name ist Marius Zekri. Machen Sie es gut und schönen Abend noch. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Bremen 2, Gesprächszeit.